Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Die Justiz bleibt so, wie sie bisher war. Das haben Italiens Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende mehrheitlich entschieden. 54% sprachen sich gegen die Justizreform aus. Ein klarer Sieg des Nein und eine klare Niederlage für das Ja. Und damit für Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Als sie am Montag den Ausgang des Referendums kommentierte, war ihr deutlich anzusehen, wie sehr sie diese Niederlage persönlich schmerzte. Das Referendum, so sagte die Regierungschefin, sei eine verpasste Chance gewesen. Aber das Votum des Volkes sei natürlich anzuerkennen. Daran gäbe es nichts zu rütteln. Warum ihre Reform in die Hose ging, warum jetzt auch die SVP schlecht dasteht und wie es überhaupt mit der Südtiroler Volkspartei weitergeht, die ja vor 2 Jahren eine Koalition mit Mitte rechts eingegangen ist, habe ich mit Wolfgang Mayer gesprochen, also dem ehemaligen Chefredakteur von Rai Südtirol, der übrigens einst in ganz jungen Jahren auch Redakteur unseres Magazins war. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns zu Gast bist. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, waren ehemalige Kollegen, würde ich sagen, zumindest als ich freiberuflich bei der Rai gearbeitet habe, durfte ich immer wieder mit dir zusammenarbeiten. Du bist nach 30 Jahren bei Rai Südtirol mittlerweile seit 4 Jahren in Pension. Wie geht es dir?
Ja, du sagtest richtig, ich bin in Pension, aber nicht im Ruhestand. Ich habe jede Menge zu tun zwischen Mountainbiken, Joggen und Podcasten.
Und das Tagespolitische, fehlt dir das denn gar nicht?
Überhaupt nicht. Also ich war ja früher ein richtiger Nachrichtenjunkie, ohne 5-mal Nachrichten Fernsehen gesehen zu haben und ständig stündlich Nachrichten im Radio, egal wo, ORF, ARD, ZDF, bei uns, Rai Südtirol, also bei uns, bei Ihnen jetzt, ging es gar nicht. Aber auf diese Droge verzichte ich in der Zwischenzeit, weil es einfach nur so pessimistisch ist. Ich verstehe schon die Leute, die sagen, du schaust Tagesschau, welche auch immer, dann kriegt man das Gefühl, ja, die Kugel könnte ein Ausweg sein, weil ja alles so dramatisch ist.
Aber Wolfgang, wo informierst du dich heute?
Ich schaue halt kurz ins Internet rein, die Schlagzeilen bei den großen Medien, auch die Schlagzeilen bei Rai Südtirol, ich schaue auch bei der FF rein, welche Geschichte kommt jetzt. Das reicht mir dann, zu wissen, was am Tag dann läuft. Mehr muss es ja nicht sein, sonst lese ich halt lieber Bücher.
Du verfolgst natürlich nach wie vor die Nachrichten, auch wenn du keine klassische Tagesschau-Sendung mehr dir mal ansiehst, wenn ich das richtig verstehe.
Ich würde es mal so formulieren. Ich bin immer sehr stark an Politik interessiert gewesen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein politischer Mensch bin, aber ich bin ein Staatsbürger, der fleißig wählen geht, der sich Meinung bildet und deshalb sich auch für Politik interessiert.
Und deshalb werfen wir heute gemeinsam einen Blick zurück, was am vergangenen Wochenende hier in Südtirol passiert ist. Das Referendum, also nicht nur in Südtirol, sondern in Italien, am Sonntag und Montag fand ja das Referendum zur Justizreform statt mit einem klaren Ergebnis. Das Nein hat mit 53,2% gewonnen, für das Ja stimmten nur 46,8%. Bist du denn überrascht von diesem klaren Ergebnis?
Ja, doch, ich war schon überrascht. Also wir haben bei unserem Volleyballverein, der sehr politisiert ist, zwischen links und rechts, heftig gebettet. Und ein Teil der Kollegen hat gemeint, das Jahr wird sicher gewinnen, weil die Meloni es kann. Also die Meloni befindet sich ja oder befand sich bis zum Wochenende auf irgendeinem Siegeskurs, große, starke Zustimmungswerte. Was aber in sehr interessant ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, der Süden hat massiv dagegen gestimmt und die jungen Leute haben massiv dagegen gestimmt und das Ergebnis in Südtirol finde ich eher peinlich.
Peinlich, warum?
Also erstens einmal, es gehen nur knapp 40% zur Wahl. Ich finde, die Demokratie ist es wert, dass man sich daran beteiligt. Anderswo werden Menschen erschossen, wenn sie freie Meinung äußern. Trentino, da waren es 65%, gewaltig. Und so
also italienweit lag die Wahlbeteiligung bei 59%?
Auch gewaltig, also bei so einem schwierigen Thema. Was mich dann wundert, dass in Südtirol wahrscheinlich jene, die wählen gingen, die italienischen Bürgerinnen und Bürger für das Nein gestimmt haben und die deutschsprachigen haben für das Ja gestimmt. Also irgendwas läuft da schief.
Wir kommen dann noch ganz kurz auf Südtirol zu sprechen, aber ich möchte jetzt zuerst auf Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu sprechen kommen. Sie hat ja ganz klar für dieses Jahr geworben, die letzten Tage vor der Wahl oder vor dem Referendum zum Teil auch aggressiv. Ist die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger nun ein Misstrauensvotum gegen die Regierung?
Man kann es so sehen. Arnold Tribus hat es ja in der Tageszeitung als Watschen für Meloni bezeichnet, dieses Ergebnis, dieses Referendums. Ich glaube, Meloni steht da drüber. Wahrscheinlich hat sich gemerkt, dass das Kesseltreiben im Fall dieses Referendums in die Hose gegangen ist. So aggressiv, so gegen Richter und Staatsanwälte zu schießen, die immerhin ja auch tragende Säulen des Rechtsstaates sind, kann man nicht machen. Und da hat sie vieles vermischt. Pädophile werden freigelassen. Was hat das mit dem Referendum zu tun? Erlasst dann ein Gesetz im Parlament, schaut, dass das durchgeht und bestraft dann Straftäter, wie es sich gehört, statt ständig diese Beliebigkeiten zu produzieren. Da hat sie Sachen vermischt, die nicht okay waren. Ich glaube, die Leute haben das verstanden.
Man muss ja aber auch sagen, dass Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klugerweise im Vorfeld betont hat, dass das Ergebnis der Volksabstimmung keine Auswirkung auf ihre Regierung haben werde. Jetzt, nach dieser herben Niederlage, wird dieses Ergebnis tatsächlich keinen Einfluss auf die Regierung haben?
Ich vermute nicht, weil Meloni wird weitermachen. Sie ist ja noch 2 Jahre im Amt, wenn mich nicht alles ganz täuscht. Sie hat ja die satte Mehrheiten im Parlament, Senat und Abgeordnetenkammer. Während die Linke präsentiert sich ja immer wieder sehr gespalten. Partito Democratico läuft in die Richtung. Die Cinque Stelle wissen eigentlich nie genau, wo sie hin sollen, in die Mitte und vielleicht doch ein bisschen weiter nach links. Also sie hat die Chance, weiter zu regieren. Sie kann sagen, okay, das hackle ich mal ab. Die Frage wird sein, nach dieser Watschen, das muss man schon unterstreichen, ob sie weiter die Verfassung umbauen will in Richtung illiberale Demokratie oder Präsidentialismo, also der Ministerpräsident, der direkt gewählt wird,
die Direktwahl des Ministerpräsidenten,
der dann eine unheimliche Macht in dem Staate hat. Und es war ja schon ein bisschen Anzeichen mit dieser Verfassungsreform. Wie kommt eine Ministerpräsidentin dazu, zu sagen, die Justiz, in dem Fall Richter und Staatsanwälte, dürfen sich nicht selbst verwalten und sie stören diese Kurrenti, die da drin sind. Ja, die Kurrenti sind Ausdruck einer demokratischen Vielfalt und gestört haben sie die sogenannten kommunistischen Richter, was einfach nur lächerlich ist. Es ist Polemik und populistisch ohne Ende. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat keine Auswirkung auf die Tagespolitik dieser Regierung.
Du hast es angesprochen, es ging ja bei diesem Referendum um diese klare Trennung zwischen Richterschaft und Staatsanwaltschaft. Nun, nach dem Sieg des Nein, könnten sie auch weiterhin in den ersten 9 Jahren ihrer Laufbahn in die jeweils andere Funktion wechseln. Ging es aber den Bürgerinnen und Bürgern mit ihrem Nein tatsächlich darum, oder man könnte es auch anders formulieren, haben die meisten überhaupt verstanden, worüber sie abstimmen?
Ja, das ist die große Frage. Also, wenn man sich dieses komplizierte Konstrukt anschaut, Richter und Staatsanwälte und der Wechsel zwischen diesen beiden Berufskarrieren, im Grunde sind ja nur 0,5% betroffen, die gewechselt haben. Also führt man da wirklich einen solchen Verfassungskrieg, um die 0,5% zu unterbinden? Und man wird doch wohl nicht glauben, wenn man die Berufskarrieren trennt, dass die Justiz dann besser funktioniert. Also die Bürger haben verstanden, das ist ein Krieg, ein Stellvertreterkrieg. Und ja, dieses Referendum, bin ja auch kein Verfassungsrechtler, maße mir ganz und gar nicht zu, jetzt da wirklich in Detail zu verstehen, was dann letztendlich die Sache war. Aber ich nehme mal den dezidiert linken Anwalt Nicola Canestrini, der beispielsweise überraschend für mich gesagt hat, er ist eigentlich für die Reform, weil das ein Weg ist, mitteleuropäischen Standards zu folgen, weil es dort ja diese Trennung gibt. Okay? Gerade jetzt die Kurve. Ich glaube, die Bürger haben das nicht verstanden, um was es da geht. Man sollte mal eine Umfrage machen und die Leute fragen, was sie unter dem Kürzel GSM verstehen, Consiglio Superiore della Magistratura. Ich glaube, also, das hat kein Mensch nie gehört.
Das ist ja der zweite Punkt, eben, worüber es im Referendum ging, also dass dieser GSM in 2 Gremien aufgeteilt wird, wiederum für die Richterschaft und für die Staatsanwaltschaft. Und das ist die Frage. Aber wenn das die Bürgerinnen und Bürger nicht verstanden haben, dann stellt sich mir wieder die Frage, da muss es doch ein Misstrauensvotum gegen die Regierung gewesen sein.
Ja, wie gesagt, man kann es ja so sehen. Wo ich ein Problem habe mit diesem Verfassungsreferendum im Parlament, braucht es für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit. ja, eine qualifizierte Mehrheit, um gemeinsam auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner dann gemeinsam die Verfassung abzuändern, wo man auch Minderheitenmeinungen dann zur Kenntnis nimmt und sie mit einbaut. Dann kommt ein Referendum, ein sehr technisches, wo sich eigentlich nur die Fachleute auskennen und da sollen die Bürger entscheiden, dann auch noch ohne Quorum, wo ich immer sage, im Parlament ist ein Quorum. Bei diesem Referendum ist dann kein Quorum, bei einem so technischen, komplizierten, detaillierten Problem. Ich glaube, da waren die Bürgerinnen und Bürger ganz einfach überfordert und sie haben auch irgendwann gesagt, und ich glaube, das ist ein bisschen die anarchistische Seele der Italienerinnen und Italiener, das macht sie ja von dem her wieder sehr sympathisch, die meinen, okay, du hast zwar die Mehrheit im Parlament, aber irgendwann ist auch Schluss, die totale Macht kannst du nicht kriegen.
Und erklärt das auch die hohe Wahlbeteiligung, die wir vorhin bereits angesprochen haben, von 59% insgesamt. Diese Zahl ist weitaus höher als bei vergleichbaren Referenden und überhaupt die höchste Wahlbeteiligung in den vergangenen 25 Jahren.
Ich würde es mal so sagen, die ganze Geschichte wurde ja wahnsinnig emotionalisiert.
Vor allem von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Ja, und dann kam halt irgendwann...
Sie war aber allerdings, muss man auch sagen, die erste Zeit noch relativ ruhig und gerade die letzten Wochen trat sie so aggressiv auf.
Ja, und das war ihr Problem. Hat sein Eigentor geschossen. Wäre sie weiterhin ruhig geblieben, gelassen und moderat, wie sie sich gibt, ein Wolf im Schafspelz, dann wäre wahrscheinlich das Jahr das Ergebnis gewesen für die und das Jahr zur Reform. Aber diese Hetzkampagne, die weit über das Ziel hinausgeschossen ist, wo Richter und Staatsanwälte verunglimpft wurden für ihren Job, den sie machen. Wobei, ich muss schon sagen, die italienische Justiz ist ja zum Verzweifeln. Ein Freund von mir, ein hoher Beamter in der Gemeinde Bozen, hat irgendeinen Bau genehmigt und musste 7 Jahre lang beim Prozess herumkämpfen, um nachher dann absolut in Punkten freigesprochen zu werden. Das geht nicht. Amnesty International hat kritisiert, der Europarat hat kritisiert. Sie könnten, wenn Sie wollten, mit normalen Staatsgesetzen die Justiz reformieren, dass sie funktioniert. Stellt mehr Staatsanwälte ein, stellt mehr Richter rein, baut das Personal auf und vielleicht rüstet man diese mittelalterlichen Gerichtsgebäude mal wirklich für das 21. Jahrhundert auf. Ich glaube, das haben die Leute schon verstanden, dass es hier um ganz was anderes geht bei diesem Referendum.
Die Opposition, die feiert jetzt natürlich allen voran die Vorsitzende des PD, also Elly Schlein, aber auch Ex-Ministerpräsident und der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, der spricht sogar von einem Räumungsbescheid für die Mitte-Rechts-Regierung. Aber hat die Mitte-Links-Opposition in Italien im Moment überhaupt die Stärke, diesen politischen Frühling, wie sie ihn auch nennen, nun zu ihren Gunsten zu nutzen?
Wenn man sich die Wahlergebnisse damals 22 anschaut, wo rechts gewonnen hat, nicht Mitte-Rechts, sie haben gewonnen, weil sie kompakt angetreten sind zur Wahl. Während die Linken sind wieder mal typisch für Italien, das ist wahrscheinlich auch wieder das anarchistische Element, sind getrennt marschiert und sind dann getrennt und gemeinsam geschlagen worden. Sie hätten damals schon die Wahlen gewinnen können. Jetzt stellt sich die Frage, jetzt haben die Leute denen eine ordentliche Klatsche teilt, ob die beiden Parteien, Cinque Stelle und PD, in der Lage sein werden, dann wirklich mal zusammenzuschauen. Es hatte mal das super Beispiel von Romano Prodi gegeben. Der war imstande, den Ulivo zu einen auf 10 wichtige Reformpunkte. Und das ist dann gelungen. Und was passiert dann in Italien? Es funktioniert und dann kommt Rifondazione Comunista, wir hätten noch gern dies und der andere hätte gern noch jenes, statt dass man sich wirklich darauf einigt, wir haben ein Reformprojekt, wir stehen zusammen, wir machen das gemeinsam. Das wird die Frage sein, ob die beiden linksdemokratischen Kräfte in der Lage sein werden, ihre Befindlichkeiten hinten anzustellen, Schlein und Conte, zu sagen, wir wollen ein gemeinsames Reformprojekt für ein noch mehr demokratisches Italien. Aber das ist eben die große Frage. Prophet bin ich keiner.
Ob sie es schaffen, zusammenzuschauen und gemeinsame Initiativen zu lancieren. Was ich auch ganz interessant fand, war die gestrige Reaktion von Giorgia Meloni. Also sie wirkte ja gerade in den Tagen vor dem Referendum sehr aggressiv. Also sie meinte ja auch, und du hast es angesprochen, sie meinte, werde das Nein gewinnen, dann würden illegale Einwanderer, Vergewaltiger, Pädophile und Drogendealer wieder auf freien Fuß gesetzt. Und gestern also nach dieser Schlappe, nach dieser Watschen, wie wir sie ja heute auch hier nennen, wirkte sie sehr moderat und sie akzeptiere dieses Ergebnis der Bürgerinnen und Bürger. Also es kamen keine scharfen Töne. Hat sie vielleicht selbst gemerkt, dass sie hier ein Eigentor geschossen hat?
Ich gehe davon aus, dass sie es gemerkt hat. Sie hat ja auf EU-Ebene immer wieder gepunktet, indem sie zwar standhaft aufgetreten ist, für Italien und für die italienischen Interessen. Sie hat es aber immer sehr moderat gemacht und da kann man nichts dagegen haben. Man kann ja, wie gesagt, die italienische Justiz kritisieren, aber als zuständige Ministerpräsidentin, also auch zuständig für die Justiz, ist ja ihr Job, die Justiz zu reformieren, und dann braucht man keinen großen Verfassungskrieg vom Zaun zu reißen. Also das war völlig neben die Schuhe, würde man in Südtirol sagen. Und sie hat gemerkt, wenn sie jetzt weiter polemisieren würde, dann hätte Mitte links recht zu sagen, das war jetzt wirklich eine Abwahl der Ministerpräsidentin. Aber das war es ja nicht. Da ging es ja um zwei unterschiedliche Geschichten oder drei unterschiedliche Geschichten.
In Südtirol, du hast es angesprochen, war das Ergebnis aus deiner Sicht peinlich. Nur 40% gingen zu den Urnen. Am Ende hat das Nein gewonnen, wenn auch sehr viel knapper als im Rest Italiens mit 51%. Und das, obwohl Landeshauptmann Arno Kombacher als auch SVP-Parteiobmann Dieter Steger und auch Altlandeshauptmann Luis Durnwalder offen erklärt haben, dass sie für das Ja stimmen werden. Was heißt das nun für die SVP?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Volkspartei hat, Arnold Tribus hat es in der Tageszeitung so schön beschrieben, macht, das ist jetzt eine falsche Angelegenheit, da mischen wir uns nicht ein. Wobei das ja Witz ist, die Justiz betrifft uns alle. Südtirol, Autonomie hin oder her. Und die Volkspartei wollte zuerst, so wie sie es ja immer wieder gemacht haben bei so gesamtstaatlichen Referenten, wollten sie einfach eine Information geben. Die Informationsschrift war ja ganz gut, das Pro und Contra abgewogen, da konnte sich jeder dann seine Meinung bilden. Sie haben ja jede Menge Anwälte, die dort Mandatare bei der Volkspartei sind. Und dann kam plötzlich dieser absolut bescheuerte Zwischenruf von der Seitenlede von Alessandro Urzi, der gesagt hat, die Volkspartei sagt da nichts. Weil, wie ein Leserbriefschreiber dann gemeint hat, ja, weil er wahrscheinlich die deutschen Medien nicht gelesen hat, weil die Volkspartei hat ja was gesagt, dann hat sich die Volkspartei plötzlich beeilt zu sagen, na, eigentlich sind wir ja auch dafür, für die Reformen, weil sie denken dann gleichzeitig an ihre Autonomiereform, die sie nicht gefährden wollten. Mir kam das vor wie so ein absoluter Kniefall. Ja, ein Kniefall vor dieser rechtsrechten Regierung in Rom unten. Ja, wir sind dann eigentlich auch dafür. Und wie gesagt, ist ja ein schwieriges Thema, ja, diese Justizreform. Dann kommt der Landeshauptmann. Ich würde sagen, sie haben auch ein bisschen die Bodenhaftung verloren, die Südtiroler Volkspartei. Und außerdem, man muss die Frage schon stellen, was ist da noch viel Volkspartei, wenn man bei 35% ist? Also Volkspartei war es damals mit 50% und 60%, Turnwall und Maniago. Ja, jetzt ist es ein bisschen eine größere Regierungspartei. Mir sagt, jetzt mal abgesehen von dem Abstimmungsergebnis, wenn 60% der Wählenden nicht zu Hause bleibt, sondern Radl fahren gegangen ist oder Bergwandern oder irgendwohin gut essen und es nicht für notwendig empfunden haben, da ihre Meinung zu äußern, dann ist es mit der Demokratie in Südtirol äußerst schlecht bestellt und da müsste sich die Volkspartei mal bei der Nase nehmen. Ernsthaft.
Mhm. Noch dazu, da man ja am Montag auch noch Zeit hatte, bis 15 Uhr eben zur Wahlurne zu schreiten. Interessant fand ich auch die Reaktion von Landeshauptmann Arno Kombacher. Er meinte am Montagabend gegenüber Rai Südtirol, er glaube nicht, dass das Ergebnis politische Konsequenzen haben werde, zumindest keine kurzfristigen. Und er gehe davon aus, dass bereits in ein paar Tagen über ganz andere Themen gesprochen werde. Wie klingt das für dich?
Ja, wie ein Pressesprecher von der Giorgia Meloni klingt das, nicht? Also die Giorgia Meloni weiß ja, wie sie Politik macht. Also da ist sie ein absoluter Profi. Sie steckt alle in den Sack, die es in Italien zurzeit gibt. Und offensichtlich ist der Kompagia auch der Meloni verfallen, nicht? Also er macht ja mit ihr die Autonomiereform, was ja auch eine Verfassungsreform ist. Und er hat das jetzt gut übersetzt, was die Meloni als Reaktion von sich gegeben hat. Und er hat das auch getan. Aber ich gehe davon aus, er liegt damit richtig. Es wird nicht lange dauern, da wird die Meloni mit anderen Geschichten kommen. Und die anderen werden wieder hinterher hecheln. Ja?
Aber ist das nicht eine enttäuschende Antwort eines Landeshauptmanns, der erst noch für das Ja geworben hat und jetzt sagt, ja, ist ja alles nicht so tragisch. Also ist das nicht ein Affront auch gegen all jenen, die jetzt zur Wahl gegangen sind?
Vielleicht ist er auch froh darüber, dass das Ergebnis so ist, wie es ist. Kann man ja auch so sehen, oder?
Gut, die SVP selbst, die hat ja keine Wahlempfehlung abgegeben, weil das ja keine unmittelbare Auswirkungen auf die Autonomie habe. Stichwort Autonomiereform, du hast es auch schon angesprochen, die SVP hat diese Reform ja zum Meilenstein ihrer Politik erklärt und damit auch die Koalition mit Mitte rechts begründet. Brauchen wir denn diese Reform in dieser Form und wird mit der Autonomiereform tatsächlich etwas besser aus deiner Sicht?
wie gesagt, da bin ich bin ja auch kein Verfassungsrechtler und auch kein Autonomierechtler. Ich weiß nur, wie Oskar Petalini auf diese Autonomiereform reagiert hat. Er meint, alles, was man kriegt, soll man nehmen. Die Frage, die sich stellt, ja, da sind einige Sachen darunter, die das alltägliche Leben erleichtern werden, in der Raumordnung, beim Naturschutz beispielsweise, bei der Vergabe öffentlicher Arbeiten. Also da ist schon einiges auf den Weg gebracht worden, zweifelsohne. Die Frage ist, ob es jetzt dann wirklich der Kern der Autonomie ist, Minderheitenschutz beispielsweise, eher nicht. Da hat Urzia sich durchgesetzt. Diese Autonomiereform, wenn sie ein ganz großer Wurf geworden wäre, was sie ja nicht ist, sagt auch Kompatscher selbst, der Landeshauptmann. Ich finde das große Problem, dass die Südtiroler Volkspartei mit den Fratelli d'Italia und mit den anderen Rechten zusammengegangen ist. Die Frage wird sein künftig, wenn die rechte Gefahr noch größer werden wird in Italien und vielleicht irgendwann gesagt wird, die Südtiroler sind überprivilegiert, wir bauen mal dort Autonomie ab. Mit wem koaliert dann die Südtiroler Volkspartei? Welche Alarmrufe wird sie dann rauslassen? Wir müssen gegen Rom zusammenhalten. Ich glaube, das funktioniert alles nicht mehr. Sie haben sich ein Argument einfach weggeschossen. Also ohne Not, würde ich mal sagen.
War es aus deiner Sicht oder ist es aus deiner Sicht nach wie vor ein Pakt mit dem Teufel?
Das war doch der Karl Zeller, der das den Slogan.
Wir haben es als FF, wir hatten es auch auf der Titelseite der FF.
Ja, ich will jetzt der FF nicht die Originalität absprechen. Ich glaube, das war schon ein Pakt mit dem Teufel, weil man braucht sich ja nur immer wieder die Wortmeldungen eines Galateo oder auch eines Bianchi anhören. Das hatten Christdemokraten und Linksdemokraten in der Form nie gemacht. Ich finde die einfach rotzige Typen. Interessant, was Uli Maier macht. Uli Maier, immer eine sehr strenge Oppositionelle. Da sagt beispielsweise mein Freund Hans Heiß, 15 Jahre lang Landtagsabgeordneter der Grüne, er wundert sich über die gute, pragmatische Politik der Uli Maier. Also sie hat gemerkt, das Regieren ist das eine und in der Opposition dort sitzen und krakeelen, richtig, dass man ja krakeelt, bin ich ganz der Meinung, aber zwischen krakeelen und dann pragmatische Politik machen, ist halt eben der Atlantik oder der Pazifik dazwischen, ja. Ich bin ja selbst auf die Straße gegangen damals, als diese Koalition gebildet wurde mit den No Excuses, mit den jungen Menschen, wobei ich auch noch sagen muss, ich habe sogar Arno Kompatsch und Südtiroler Volkspartei gewählt. Ich fühle mich aber betrogen, ehrlich gesagt. Mit dieser Koalition habe ich nicht gerechnet, sie war auch nicht nötig und dieses Rumgeeiere, die Wahlergebnisse haben keine andere Koalition zugelassen, das stimmt einfach nicht. Das ist ganz einfach Fake News.
Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Gesundheitszustand der SVP. Sie befindet sich ja in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Wie geht es denn der Partei, seit Dieter Steger seit nun 2 Jahren an der Spitze steht?
Ja, nicht viel besser als vorher.
Also macht er etwas besser als sein Vorgänger Philipp Achammer?
Na, ich glaube nicht. Er ist beim Schönreden vielleicht ein bisschen besser drauf wie der Achammer. Der war in dem Fall realistischer. Und wenn man sich zurückdenkt, als Achammer Landessekretär war, da ging es ja damals unheimlich heiß her wegen des Sales-Skandals. Mit welcher Coolness Landessekretär Achammer damals agiert hat. Und die Volkspartei heute, die Exponenten stehen ja eigentlich nicht mehr einer Volkspartei vor, sondern einem Dachverband von Oligarchen, ein Hotelier- und Gastwirteverband und die Handwerker und die Bauern. Das sind die informellen Machtgruppen in dem Land und die bestimmen, wie das Land auszuschauen hat und wie es funktionieren hat. Das kann doch nicht sein. Und was hat denn das mit Volk zu tun? Nicht umsonst hatte Maniago damals zu diesen informellen Machtgruppen auch noch die Arbeitnehmer erfunden und die Frauen. Aber welche Bedeutung haben diese Gruppen in der Volkspartei heute? Gar
also
keine.
Die soziale Mitte aus deiner Sicht hat auch unter Gabriele Morandell keine wichtige Bedeutung?
Wenn man sich definiert als soziale Mitte, Mitte ist sowas verwaschen, verwässert. Sie bemüht sich, ja, sie macht auch gute Aussagen, aber in der Mitte ist kein Platz. Warum nicht Mitte links und dann mal ordentlich mal vielleicht in Südtirol einen gescheiten Klassenkampf zu betreiben? Angesichts der Löhne, die in diesem Land bezahlt werden, eine Frechheit. Italienische Löhne, Lebenshaltungskosten wie Mailand und man braucht sich da nicht zu wundern, dass jährlich 1000 junge Menschen abwandern oder wegbleiben. Die besten Köpfe, kann man sagen, schöne Grüße für diese Politik.
Abschließend, wie sehr hat denn diese Debatte rund um den Bettenstopp dem Ansehen der Südtiroler Volkspartei jetzt noch einmal zusätzlich geschadet?
Das ist ein super Beispiel. Also die Volkspartei, ich würde sagen, 80% der Politik, die betrieben worden ist, die hätte ich immer unterschrieben, weil es ja vernünftig war. Aber so wie bei der Raumordnung geht es jetzt auch beim Bettenstopp. Es wird verwässert, es werden Hintertüren geschaffen. Ich kann mich erinnern, damals als Landesrat Schuler diesen Bettenstopp auf den Weg brachte, gab es Applaus sogar vom HGV, hat mich auch gewundert. Und dann in dieser neuen, ist ja auch nicht mehr ganz neu, Legislatur war der Arnold Schuller plötzlich weg. Da habe ich mir jetzt nachträglich gedacht, so ganz verschwörungserzählerisch, den haben sie abgeräumt, weil der Bettenstopp war nicht unbedingt ihr Anliegen, aber damals ging es over Tourism und die Leute hatten die Schnauze voll und wir packen das nicht mehr mit den ganzen Touristen. Ja, jetzt ist es wieder soweit, jetzt wird der Bettenstopp aufgeweicht, dann stellt man plötzlich fest, dass die Hälfte des Landes unterentwickelt sein soll und abwanderungsgefährdet. Das ist doch eine Verarsche, was die da betreiben.
Wolfgang, also wenn du dir nicht mehr die Tagesschau ansiehst, was ich dir nicht ganz abnehme, du bist wunderbar informiert nach wie vor und hast eine sehr, sehr klare Meinung, was in der Welt, in Italien, in Südtirol, auf den politischen Bühnen passiert. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke für die Einladung.
Ja, und nach diesem Gespräch mit Wolfgang Mayer blicken wir jetzt, wie in jeder Ausgabe des Podcasts, noch auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Karl Hinterwallner analysiert auch in der FF selbst den Ausgang des Referendums, die Titelgeschichte aber widmet sich einem ganz anderen Thema. Auf dem Cover sehen wir Evelyn Kirchmeier, Unternehmerin und Vizepräsidentin des Unternehmerverbandes, mit dem Appell »Holt die Frauen zurück«. Fest steht, durch den demografischen Wandel, die Boomer, die gehen ja langsam in Rente, fehlen Südtirols Wirtschaft in den kommenden Jahren tausende Arbeitskräfte. Diese Lücke könnten Frauen schließen, sagt Kirchmeier. Sie sieht sie als entscheidenden Wirtschafts- und Wettbewerbsfaktor. Während 80% der Männer erwerbstätig sind, sind es bei den Frauen 70%. Wenn es gelinge, diese 10% zu mobilisieren, dann ließe sich der Engpass weitgehend abfedern. Doch das ist alles andere als leicht. Rund 900 Frauen kündigen jedes Jahr, weil sie ein Kind bekommen. Viele arbeiten später in Teilzeit, einige kehren jahrelang gar nicht zurück. Oft, weil Betreuungsangebote fehlen oder weil diese zu teuer sind. Warum sich lange Erwerbsunterbrechungen für Frauen selten auszahlen, warum Teilzeit nicht nur Vorteile hat und was Politik und Wirtschaft jetzt liefern müssen, das lesen Sie in der aktuellen FF-Titelgeschichte von Silke Hinterwallner. Dann finden wir in der FF ein Porträt über Miriam Senorini, einer ungewöhnlichen Bäuerin mit einer klaren Mission. Und zwar betreibt sie auf dem Findlerhof in Milland bei Brixen soziale Landwirtschaft. Sprich, sie verbindet biologischen Anbau mit Sozialprojekten wie der Arbeitseingliederung. Was das konkret heißt, das erfahren Sie in diesem Porträt von Georg Mayer. Und wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, die Spargelsaison ist eröffnet. Meine Kollegin Julia Staffler hat zwei Terlaner Spargelbauern besucht und wollte von ihnen wissen, worauf es beim Anbau ankommt und vor allem, wie und wann man diese edlen Stangen sticht. Die Antworten finden Sie im aktuellen Heft. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!